die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Auch heute beschäftigen wir uns wieder mit dem super spannenden Thema New Work und setzen unser Gespräch mit Vera Starker fort. Die ist Bestseller-Autorin, Wirtschaftspsychologin, Rechtsanwältin und Gründerin des Berliner Thinktanks New Work Innovation Garage. Und sie hat ein paar wirklich hervorragende Bücher über gerade das Thema New Work in der Medizin und alles, was dazu gehört, geschrieben. Und damit ist sie die perfekte Gesprächspartnerin. Solltet ihr die letzte Episode, die Episode 14, noch nicht kennen, dann hört unbedingt da mal rein. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit unserem Gespräch. Viel Spaß dabei.
Warum sollten wir uns in Ihrer Meinung nach als Fachgesellschaft mit dem Thema New Work beschäftigen? Haben Sie Erfahrung mit New Work im Ehrenamt, also wie wir das jetzt innerhalb der Fachgesellschaft alle ausüben?
Ich glaube, dass diese Freiheit, die über das Ehrenamt entsteht, Dinge größer zu denken, systemischer zu denken, die ist unendlich wichtig, weil sie ist ja ein Stück weit ein Schritt raus aus dem System. Mhm. Und dieses Potenzial an Ideen, was da generiert werden kann, was heißt New Work in der Radiologie eigentlich? Wie ist es denn dann? Weil die Ersten würden ja immer sagen, ja, Homeoffice geht super in der Radiologie. Ja? New Work gleich Homeoffice. Aber systemisch das zu denken und sagen, wie kann die Radiologie denn insgesamt systemisch nach vorne treten? Wir haben das ganze KI-Thema. Die Ersten machen ja schon die Abgesänge auf die Radiologie und sagen, Radiologen braucht es nicht mehr.
Ja. So. Und diese Abgesänge haben sich inzwischen auch schon wieder relativiert.
Ja, aber diese ganzen verkürzten, nicht systemischen, nicht zirkulären Wahrnehmungen neu zu denken und die Zukunft mal zu interpretieren, das ermöglicht das Ehrenamt, was natürlich aufwendig ist und unzweifelhaft, das alles neben dem Beruf zu tun. Aber wenn wir sehen, dass die Radiologie Vorreiter sein könnte, zu sagen, wie kann denn eigentlich ein Umgang mit KI die Tätigkeit so verändern, dass ich mich fokussieren kann auf den Menschen. Das, was alle Pflege- und medizinischen Berufe letztendlich wollen. Und die Technik hilft mir dabei, die unterstützt mich, bestmöglich genau das zu tun. Zu beraten, zu diagnostizieren, zu heilen, zu pflegen. Und da könnte die Radiologie aus meiner Sicht ein echter Vorläufer sein. Ich erlebe auch, dass Sie mit Ihrem Thema weit vorne sind, was mit der Beschäftigung mit New Work anbetrifft. Das ist also weiß Gott nicht in allen Bereichen so, um das mal vorsichtig zu formulieren. Genau, deswegen hat es ein Riesenpotenzial.
Danke.
Ja. Was würden Sie denn sagen, wie wir, also als diejenigen, die jetzt versuchen, auch diese Themen so ein bisschen zu setzen in unserer Fachgesellschaft, wie können wir dieses Thema auch langfristig da verankern und auch alternative Arbeitsmodelle, was ja ein kleiner Teil von diesem New Work-Gedanken ist, normal zu machen als halt eine von vielen Varianten. Was ist da Ihr Rezept für uns?
Also ich würde in jedem Fall, Sie nähern sich ja jetzt diesem Begriff aus unterschiedlicher Perspektive. Ich würde auf jeden Fall dieses Dialogische mit der Chef- und Chefärztin-Etage anstreben und zu sagen, wie können wir das für uns entwickeln? Wie sieht es dann aus?
Weil auf der Das heißt, die Vision wieder an den Anfang stellen, richtig?
Ja, absolut. Weil die auf der unwillkürlichen Ebene, quasi das limbische System kennt keine Verneinung. Na, wir wollen nicht mehr das und das, wir wollen nicht mehr das und das. Das können wir dem Papst erzählen, aber das funktioniert halt nicht. Sondern wir brauchen dieses Bild und es muss ein für die Radiologie aus meiner Sicht geformtes Bild sein. Und dafür brauchen wir auch die Führungskräfte, die zu gewinnen. Und es wird sie geben, diese mutigen Menschen, die sagen, ich lasse mich auf diesen Dialog ein mit euch. Und wir skizzieren das mal. Wir machen mal ein vollständiges Bild von der Facharztausbildung bis hin zur Chefarztposition. Und ich weiß nicht, was noch da drüber kommt. So skizzieren wir mal wie an einem Cases. Wie ist es denn dann anders? Was ist in der Weiterbildung anders? Was ist in der Zusammenarbeit anders? Was ist am Patienten anders? Das wirklich definitorisch einmal komplett zu durcharbeiten.
Dafür braucht es wahrscheinlich aber auch viel Out-of-the-Box-Thinking von Menschen mit viel kreativem Potenzial, oder? Die nicht so festgefahren in diesen Strukturen irgendwie seit 30 Jahren rummachen und gar nicht wissen, dass es auch anders gehen könnte. Oder wahrscheinlich braucht es eine Mischung aus all dem, also wieder Diversität der Gedanken und sowas.
Ja, also bevor ich wirklich Obacht geben möchte, ist, dass man das immer nur bei den jungen Leuten verortet.
Ja.
Wir brauchen da eine gute Mischung aus allem. Also was Sie sagen mit Diversity, das ist schon an der Stelle richtig. Mir hat kürzlich ein Klinikchef gesagt, der ist jetzt Anfang 60 und hat gesagt, er hat zum ersten Mal richtig Wochenende. Und er wusste überhaupt nicht, wie cool das ist, also richtig einfach Wochenende zu haben. Und er sagt, dann saß er mit seiner Frau abends im Garten und hat gesagt, ja und jetzt? So, ja, das Handy ist aus, ich habe frei. Und es hat mich sehr geprägt, dieses Gespräch, weil er so geschildert hat, was sein Weg war dahin. Ne? Zuerst zu einem, nein, wir müssen das System so halten, wie es ist. Auch mit inkludiert ist ja dann immer die Abwertung der jungen Leute, die sind ja nicht mehr so leistungsfähig, weil die wollen ja nicht mehr durch die Mühle durch. Also das ist ja,
genau, die wollen nicht mehr arbeiten eigentlich, ist so die Haltung. Ja.
Er kam eben auch aus dieser Haltung heraus, weil er sich selber nicht erlaubt hat, das zu öffnen. Und deswegen, es wird sie geben, diese mutigen Menschen, auch in der Radiologie, die auch seit 30 Jahren Radiologie machen, die man gewinnen kann für diesen Dialog, um zu sagen, wir entwerfen diese Welt. Und wenn man ein paar Runden drehen muss, ist ja nicht schlimm. Läuft einem ja nicht weg. Man darf sich halt nicht entmutigen lassen. Und das ist das, was bei Veränderungsprozessen unendlich wichtig ist. Den meisten Prozessen geht die Puste aus. Ja. Weil wir immer mit so einer Sprintlogik da reingehen. Also A, mangelndes Zielbild, ich wiederhole es wahrscheinlich noch 20 Mal, mangelndes Zielbild, immer vom Mangel herkommen. Und zweitens, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und wir müssen uns die Kraft gut einteilen. Und deswegen nicht schlimm, wenn so eine Resonanz kommt, es geht nicht, geht nicht, geht nicht. Nicht frustriert sein, sondern sich fragen, was sagt mir die Person eigentlich gerade?
Ja.
Ja, ich habe es noch nicht verstanden, es ist für mich nicht trittfest genug, ich mag das so nicht haben. Hieße, dann können wir das anders zum Ziel kommen. Und wenn man diese Ermutigung hat miteinander, dann wird das auch funktionieren.
Jetzt haben Sie ja in Ihrem Buch für das New Work-Modell der Medizin 7 Prinzipien aufgeführt. Dazu würden wir auch gerne ein paar Fragen stellen. Können Sie diese 7 Prinzipien einmal kurz skizzieren für unsere Zuhörerinnen?
Ja, das ist die schon mehrfach ja angesprochene Selbstverantwortung, die eben nicht bedeutet, jeder macht, was er will, sondern jeder trägt wirklich Verantwortung für seinen Bereich und wartet nicht auf Freigabe von irgendwo. Mhm. Also ihm oder ihr wird quasi eingestanden, verantwortlich das eigene Fachgebiet zu leiten. Das ist ein Riesenthema in der Pflege, die ja noch maximal fremdbestimmt ist, was aus meiner Sicht auch dazu führt, dass wir, und das ist das zweite Prinzip, nicht richtig in die Kooperation der Professionen kommen.
Ja.
Ich meine, die Medizin sagt immer Evidenzbasierung. Evidenzbasierung ist auch richtig, aber es gibt 1 Million Studien gefühlt, die sagen, warum multiprofessionelle Teamarbeit bessere Outcomes mit sich bringt, höhere Zufriedenheit etc. pp. Und also die Evidenz ist da und trotzdem machen wir es nicht. Und das hat auch was mit zu tun, dass die Pflege selbstverantwortlicher arbeiten können müssen. Darf jetzt, das ist eine sehr komplizierte Konstruktion. und aber auch die Ärzteschaft quasi ein höheres Selbstbewusstsein ein Stück weit bekommt, damit sie sich gar nicht bedroht fühlt über die Pflege. Und dann kommen wir in die Kooperation der Profession, da kommen wir in die Teamarbeit. Und das macht das nachweislich, das wissen wir auch über ganz viele Studien, eine höhere, nicht nur ein Outcome, sondern eine höhere Arbeitszufriedenheit. Das Prinzip der Führung haben wir gerade angesprochen. Wir haben das in unserem Modell partizipative Führung genannt, weil wir gesagt haben, so viel wie möglich soll mitgestaltet werden, nur da, wo es um die Fachentscheidungen geht. Ja. Also wo es wirklich rechtes Bein ab, linkes Bein ab, also ich mache es jetzt mal ganz bodenständig, also wo es um die fachliche Entscheidung geht, braucht es natürlich diese sehr klare Entscheidungshierarchie. Aber bei allem anderen, wie gestalten wir die Station, wie gestalten wir hier eigentlich das Miteinander, das kann man alles partizipativ lösen. Die Waldkliniken Eisenberg zum Beispiel, da kann sich jeder seine Schichten einteilen, auch die Ärzteschaft, und für ein Jahr. Und die haben zugesichert freie Wochenenden. Also es kann mir ja keiner sagen, dass das nicht funktioniert, weil da funktioniert es halt. Dann haben wir das Prinzip Sinn. Und in der Medizin, ja, einer sinnorientierten Tätigkeit, heißt es, nicht unsinnige Dinge tun, wegen der Hierarchie oder wegen der Bürokratisierung. Wir haben ja, gibt's ja auch diverse Studien zu, wie viel Prozent der Arbeitszeit die Ärzteschaft mit Bürokratie verbringt. Das ist wirklich unsinnig. So, ja. Das heißt, also auch in Waldkliniken nur als Beispiel, da kodieren die Ärzte nicht mehr. Es gibt eine Abteilung, die das macht für die. Also die beschäftigen sich ja da überhaupt nicht.
Können die auch viel besser, ehrlich gesagt.
So, na, das ist so. Dann eins meiner Leib- und Magen-Themen ist das Thema fokussiertes Arbeiten. Mhm. Wir haben diese Wahnsinnsunterbrechungsquoten. Ja. Wir wissen um die Korrelation zwischen Unterbrechung und Erschöpfung, zwischen Unterbrechung und Fehlern, zwischen Unterbrechung und Multitasking. Gibt es auch eine sehr groß angelegte Studie vom Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, aber auch natürlich aus den ganzen gefahrgeneigten Tätigkeiten. Deswegen dürfen wir kein Handy beim Autofahren anschauen. Wenn wir dieses Thema anpacken würden in den Kliniken, schon mal auf der Station, dann wäre unglaublich viel mehr Entspannung im System.
Ja.
Und diese Erschöpfung, die daraus resultiert, wäre weg. Dann das Prinzip der Entwicklung. Ich finde das einen unsäglichen Zustand, dass man sich in der fachärztlichen Weiterbildung gutstellen muss mit seinem Chef oder seiner Chefin, damit diese Zeit möglichst gut läuft und kurz ist. Das geht, also das ist wirklich modernes Sklaventum. Und es geht nicht, es gehört abgeschafft, es braucht diese klaren, die Bundesärztekammer war es ja, glaube ich, die hat ja schon Anläufe gemacht, ne? Es braucht klare Entwicklungspläne, so wie es in den USA ist. Und da muss wirklich investiert werden in die Menschen, weil das ist das Potenzial, was hinterher an medizinischer Qualität rauskommt. Und last but not least, das Thema soziale Verantwortung. Wir tragen Verantwortung für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir müssen Verantwortung dafür tragen und nicht diese altruistische Motivation bis zum Get-No irgendwie ausdehnen. Und last but not least, Green Hospital, das kommt ja auch immer stärker um die Ecke. Wir müssen auch
gerade in der Radiologie natürlich ein Riesenthema. Absolut. Sollte es zumindest sein.
Absolut, ne? Zu sagen, wie kann das anders gehen? Wie können wir da stärker dieser Verantwortung auch der Umwelt gegenüber gerecht werden? Also das sind die 7 Prinzipien. Das ist kein in sich geschlossenes Modell, sondern das ist aus systemischer Perspektive gedacht, zu sagen, arbeitet bitte zu diesen Punkten. Weil das sind Hebel, über die ihr systemische Veränderung erzielen könnt. Und eben nicht über einzelne Silo-Maßnahmen zu versuchen, das System in Bewegung zu bringen.
Wenn wir jetzt diese Prinzipien einmal einzeln durchgehen, zunächst einmal zum Prinzip Eigenverantwortung. Was bedeutet es Ihrer Meinung nach für den Klinikalltag, wenn das Prinzip Selbstverantwortung wirklich umgesetzt würde?
Also das fängt bei so ganz banalen Dingen an, wie es wird keine Schichtplanung mehr geben. Ja, weil das die Menschen sich selber planen. Dafür braucht es natürlich die vernünftige Software, aber auch da, ich wiederhole mich, kann ich die Waldkliniken Eisenberg ins Spiel bringen. Die haben eine Software, wo die Leute selber planen über die App, sich ihre Dienste einteilen können und die tauschen untereinander, wenn es notwendig ist.
Ja,
und wenn jemand tauschen möchte, dann kriegt er eine nette Erinnerung, zu sagen, hey, du hast noch nie getauscht, der andere schon 3-mal, also bitte tausche. So, das heißt, es fängt schon mal damit an, dass die Leute flexibel genau sehen können, wie viele Stunden habe ich und sich selber einteilen können. Der zweite Punkt ist zu sagen, was kann man eigentlich alles in die Teams geben an Entscheidungsverantwortung, an Budgetverantwortung. Wo muss überhaupt noch darüber Führung entscheiden, das auszusortieren? Mhm. Weil Selbstverantwortung heißt, ich erlebe mich wirksam. Wenn Menschen sich wirksam erleben, dann also Kompetenz erleben haben, Einfluss haben, Bedeutsamkeit haben, Stichwort psychologisches Empowerment, dann wissen wir auch da aus der Forschung, das ist ein wirklich gut untersuchtes Konstrukt, dass die Motivation und die Gesunderhaltung deutlich höher sind als bei Menschen, die das nicht erleben. Also insofern ist dieses Prinzip der Selbstverantwortung ein unerlässliches aus meiner Sicht für New Work.
Wir haben aber auch hier nur so ganz kurz als Einwurf, das hatten wir in unserem Gespräch mit Jens Hollmann auch so ein bisschen das Thema, diese Verantwortungsübertragung und auch Übernahme dann vom Gegenpart, dass dafür aber auch der Handlungsspielraum extrem wichtig ist. Also er hat da auch ganz interessante Studien zitiert, die eben die massiven gesundheitlichen Folgen dargelegt haben, wenn zwar suggeriert wird, dass man Verantwortung überträgt, demjenigen aber keinen Handlungsspielraum lässt. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem im Gesundheitswesen. Wie sehen Sie das?
Ja, das nennt sich ja Double Bind letztendlich. Genau. Ne? Und diese Divergenz, die da ist zwischen dem, was gesagt wird und dem, was real da ist, lösen die Menschen ja meistens auf darüber, dass sie dann den sichereren Weg gehen. Und das heißt der alte Weg. Ne? So kann man Veränderungen wirklich im Keim ersticken. Und das löst auf jeden Fall Spannungen aus. Und insofern würde ich immer in einem Klinikum sagen, wenn die Führungsetage nicht bereit ist, sich selber zu verändern, bitte einfach lassen. Also keine Pseudoprozesse, man kann immer noch auf Station gucken, was können wir hier für uns anders machen. Und da gibt es Hebel. Mhm. Aber das System wird sich nicht verändern darüber.
Richtig. Ja. Die nächste Frage geht es um das Prinzip der Kooperation der Professionen. Wie kann aus Ihrer Sicht denn wirklich echte interprofessionelle Zusammenarbeit vorangetrieben werden? Und vor allem, wie kann in dem Zusammenhang auch eine andere Fehlerkultur gelebt werden? Denn das ist für die Medizin ja auch ganz besonders relevant.
Es gibt ja interessanterweise Stationen, wo das hervorragend funktioniert. Also auch da muss man ja wieder sagen, wenn man selber mal als Patientin ab und an im Leben mal so im Krankenhaus war oder in unterschiedlichen Krankenhäusern und man sieht, ach Donnerwetter, hier gehen die ganz anders miteinander um, hier geht die Pflege bei der Visite sogar mit.
Ja.
Bis hin zu, da gibt's kaum Kontakt, haben wir ja die gesamte Bandbreite. Das heißt, wir müssen uns damit befassen, dass in der Ausbildung selbst für Pflegefachkräfte und für Mediziner und Medizinerinnen das Thema Teamarbeit, interprofessionelle Arbeit, gemeinsames Lernen in bestimmten Fächern Standard wird.
Ja.
Das muss normal sein. Dann brauchen wir gezielte Führungsentwicklung. Und in der Führungsentwicklung, damit meine ich nicht Training von der Stange und da sitzt jemand vorne und erklärt den Leuten, wie es sein soll, sondern hinterfragen, dialogisieren. Wie bin ich geprägt? Was macht es mit mir? Kürzlich war ich dabei, wie eine Geschäftsführung von einem großen Klinikum, perspektivischen Maximalversorger, dem Führungsteam das Du angeboten hat. Da sind Tränen geflossen. Da war so viel Druck im System. Und das war wirklich, hab ich richtig eine Gänsehaut gekriegt. Und dann haben die gesagt, boah, das ist eine riesen Hürde, die hier gerade gefallen ist. Und deswegen, was hindert mich, wo stehe ich gerade, was brauche ich dafür? Letztendlich sind das so Coaching-Sessions, die wir da brauchen für die Führungskräfte, damit sie selber sich gut orientieren können. Das ist der Anfang. Und die, wie gesagt, veränderte Ausbildung, auch die interprofessionelle Ausbildung. Und das ist ja alles das ist ja nichts Neues, ne, was ich gerade sage. Also die Fantasie interprofessionelle Ausbildung, die gibt es ja schon lange. Und wenn man sich dann fragt, wo ist das Problem, warum kommt es nicht? Dann hat es ja immer einen Grund, warum das nicht kommt. Und ich glaube, dass Ärzte und Ärztinnen an der Stelle ein künftiges, für sich berufsständische Identifikationsbild bekommen sollten, dass sie in ihrer Profession vollständig eigenständig bleiben, auch wenn sie mit der Pflege im Team arbeiten.
Das geht ja in der Radiologie auch noch darüber hinaus. Das ist ja, also gerade die Radiologie ist ja ein wahnsinnig großer Querschnittsbereich aus allen Fachrichtungen. Also wir sind ja sehr extrem wichtig, dass wir mit den Chirurgen und Chirurginnen zusammenarbeiten, dass wir mit den Internisten zusammenarbeiten, dass wir da eben auch die klinischen Informationen bekommen, die wir zur Interpretation der Bilder brauchen und dass wir da im Dialog mit den anderen Professionen, also allein Fachrichtungen jetzt stehen. Und das ist zum Vorteil der PatientInnen.
Absolut. Ja. Aber also auch das Thema Patientenzentrierung, Patientensicherheit, auch Stichwort Fehlerkultur, ist ja auch ein alter Hut.
Ja.
Und ich frage mich, kann man eigentlich patientenzentriert als System agieren, wenn man nicht menschzentriert agiert? Also wenn die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, egal sind oder wie es denen geht, wenn das egal ist, dann weiß ich nicht, wie Patientenzentrierung systemisch funktionieren soll. Dann gibt es natürlich die Einzelfälle von den Menschen, die sich da fast dran erschöpfen, auf die Patienten zentriert zu sein. Aber wir müssen, deswegen sage ich mal, Patientenzentrierung und Mitarbeitendenzentrierung geht Hand in Hand. Und wenn wir diese Dialoge, die ich angesprochen habe, initiieren, dann ist das Thema Fehlerkultur im Gepäck.
Ja.
Also wir sehen das ja in den USA, das Thema psychologische Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob Sie das im Podcast schon hatten.
Ja.
Es gibt ein wirklich hervorragendes Buch von Amy Edmondson, die angstfreie Organisation, die hat ja im klinischen Bereich.
Ja. Sollte jeder Chef gelesen haben.
Ja, und die alle hat anderen ja im klinischen Bereich quasi angefangen auch zu forschen. Wann sagen denn Leute, mir ist ein Fehler passiert oder glauben Sie, dass das die richtige Medikation ist? Mein Eindruck ist ein anderer. Dafür brauchen wir diese Dialoge. um diese Prinzipien einzuschleifen in die Organisation.
Ja.
Dazu fallen mir noch zwei Kommentare ein. Ich habe nämlich tatsächlich eine sehr positive Erfahrung gemacht letztens. Habe mitbekommen, bei einem Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, die ihr Leitbild verändert haben. Und da stand vorher das drin, was überall immer drin steht. Der Patient steht bei uns im Mittelpunkt. Und die haben das Leitbild geändert in der Mitarbeiter und der Patient steht bei uns im Mittelpunkt. Das finde ich großartig, weil das genau den Schritt in diese Richtung macht, anzuerkennen, dass auch die Mitarbeiter extrem wertvoll sind und dass ohne eine wertschätzende Kultur für Mitarbeiter die Patientenversorgung leidet. Fand ich ganz spannend und hat mich so ein bisschen positiv berührt, muss ich sagen. Und das Zweite, was mir dazu noch einfällt zu dem Komplex, wenn Sie sagen, die Interprofessionalität oder das interprofessionelle Handeln sollte mehr Eingang auch in die Lehre finden. Da kann ich nur berichten aus dem Prozess zum nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin, dem NKLM, in dem ich ja auch aktiv bin, dass dort ja sehr intensiv auch ein Kapitel erarbeitet wurde, das sich interprofessionelle Kompetenzen nennt. Da bin ich sehr gespannt, wenn das mit der Umsetzung der neuen AO, wann auch immer sie dann kommen wird, wie das dann in der Realität auch gelebt werden wird, denn da ist natürlich sehr viel Spielraum, aber zumindest hat es mal Eingang gefunden und es ist erkannt worden, dass das ein wichtiges Thema für Ärzte ist und für die Weiterbildung oder die Ausbildung von zukünftigen MedizinerInnen ist. Also da haben wir zumindest mal so ein bisschen einen Ansatz.
Absolut, aber das ist genau das, worum es geht. Ne? Wir fangen an, wir gestalten das und dann probieren wir das aus und idealerweise wird es parallel noch ein bisschen beforscht. Damit man auch eine Übertragbarkeit letztendlich generieren kann. Ne? Was haben wir ins System reingegeben? Welche Systemresonanzen gab es? Was hat sich verändert? Diese Beobachtung zu schärfen. Insofern, das ist ein super guter Anfang.
Das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich. Wir werden dieses Gespräch in der dritten und damit letzten Folge mit Vera Starker weiter fortsetzen. Und dabei werden wir dann die übrigen Prinzipien, über die wir noch nicht im Detail gesprochen haben, weiter diskutieren. Insbesondere auch den Focused Hospital-Gedanken, den ich persönlich ganz besonders interessant finde und der für uns alle, glaube ich, ein Riesenpotenzial hat, wieder konzentriert und fokussiert arbeiten zu können im klinischen Alltag. Freut euch also auf die nächste Folge. Guckt in die Shownotes für weitere Informationen. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an diversity@drg.de oder besucht uns auf unserer Homepage. Wir sind jederzeit erreichbar und freuen uns über neue MitstreiterInnen und natürlich auch alle, die schon dabei sind. Bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.